ARD.
Ich habe ja schon gesagt, dass wir für fairen Wettbewerb demonstrieren, dass ich persönlich für Lebensmittel aus Deutschland demonstriere, dass es mir wichtig ist, dass junge Landwirte und Landwirtinnen sich auch noch in diesem und im nächsten Jahr für den Job als Landwirt entscheiden und dass die Betriebe mit den ausländischen Produkten mithalten können.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Und damit herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von 63 Hektar. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Robert Habeck und ich möchte jetzt dringend runter von dieser Fähre. Wirklich, es reicht jetzt langsam. Und mir verbunden ist Maja Muckwitz.
Eine friedliche, respektvolle Demonstrantin. Hi.
Ja, das ist eine Sonderfolge von 63 Hektar. Ihr wisst, wir sind normalerweise nicht wirklich aktuell. Heute machen wir eine Ausnahme. Warum? Natürlich haben auch wir die aktuellen Entwicklungen verfolgt rund um die Bauernproteste und wir sind von vielen Hörerinnen und Hörern angefragt worden und man hat uns gebeten, Mensch, macht doch mal eine Folge dazu, uns interessiert, wie ihr dazu steht. Also gesagt, getan, wir haben uns hier schnell ins Studio gesperrt. Maja kann live nicht dabei sein, du bist gerade unterwegs und deswegen klingst du auch ein bisschen anders als normalerweise, ne?
Genau, und du klingst auch ein bisschen anders, weil du bist ja gar nicht Habeck, sondern du bist
Andreas Kuhlage.
Yay, hi Kuhlage, wie schön, dass wir eine 63 Hektar Folge wieder aufnehmen und dieses Mal sogar so richtig und so reinsetzen in so ein Thema, was gerade, glaube ich, sehr, sehr viele aufwühlt und wo es ganz, ganz viele Fragen zu gibt. Und ich freue mich, dass ich dazu heute eine Stimme abgeben darf.
Ja, und da wäre auch gleich meine erste Frage. Jetzt mal ganz allgemein gesprochen. Wie geht's dir denn jetzt gerade so, wenn du siehst, was deine Kolleginnen und Kollegen da gerade so auf den Straßen machen? Wie geht's dir damit?
Also ehrlich gesagt, finde ich, ist das ein total schönes Gefühl. Wir hatten bei uns auf dem Hof auch eine wir hatten eine Sammelstation, also bei uns sind bestimmt 40 Traktoren zusammengekommen und meine Mutter ist ganz früh aufgestanden, morgens um 5:30, um da schon mal Kaffee rauszubringen und die haben sich dann alle eingereiht, die Polizei war auch vor Ort, es war alles angemeldet und morgens dann so alle losfahren zu sehen, diese ganze Kolonne und dann zu merken, dass eben nicht, wie man denkt, alle mit dem Zeigefinger am Wegesrand stehen, sondern dass man fröhlich winkt oder vielleicht auch die Muskeln anspannt und so ein bisschen so, hey, ganz viel Kraft euch oder Bäckereien einen da Kaffee rausbringen, das ist toll und ich finde es gut, dass wir aktuell meinungsstark sind, laut sind und auf Herausforderungen in der Landwirtschaft aufmerksam machen.
Interessant, wie sich so die Eindrücke unterscheiden, weil ich bin ja in einer ganz anderen Bubble, in einer anderen Blase unterwegs, in einer etwas städterischeren Blase und bei mir bei Facebook und bei Instagram ist auch die Hölle los und alle sind stinksauer. Und die Bauern sind sauer und die Leute, die von den Protesten betroffen sind, sind sauer. Ich bin auch ein bisschen sauer, aber lass uns eins nach dem anderen klären.
Erzähl.
Ja, also ich reg mich natürlich über die Proteste so ein bisschen aus verschiedenen Gründen. Aber lass uns anders anfangen. Mich würde als allererstes mal interessieren, Maja, aus deiner Sicht, warum sind die Bauern so sauer? Man sieht überall die Traktoren. Man sieht manchmal schreckliche Plakate. Man sieht auch wirklich ausufernde Zeugnisse des Protestes. Also irgendwelche Galgen hängen da rum und so. Das ist alles nicht schön. Und dann die Sache mit dem Habeck und so. Da ist ja Wut da. Warum seid ihr so wütend?
Wieso wusste ich, dass du das jetzt hier genau so aufmalst, wie es in den Medien auch immer erzählt wird? Kuhlage. Wie lange läuft der Podcast schon? 3 Minuten oder was? Und du hast schon Habeck irgendwelche schlimmen Plakate und was nicht alles aufgezählt. Aber ich kann dir erzählen, und ich glaube, das ist auch ein ehrliches Meinungsbild oder Stimmungsbild von dieser Demonstration, dass es auch viele gibt, die sich darüber freuen, ja, also dass die am Fenster stehen und winken, dass sich auch private PKWs mit anschließen mit so einem rot-weißen Flatterband und mitfahren, dass sich auch nicht nur Landwirte an der Demonstration beteiligen, sondern auch andere, also wie zum Beispiel Handwerker, die Spedition, vor- und nachgelagerte Bereiche in der Landwirtschaft und dass es da einen Zusammenschluss gibt, um auf Herausforderungen in der Landwirtschaft aufmerksam zu machen und um jetzt deine Frage zu beantworten, warum sind wir Landwirte so sauer? Ich finde ja nicht, dass wir so sauer sind, sondern ich finde, wir sind einfach nur meinungsstark aktuell und vielleicht auch verzweifelt und ängstlich. Also ich glaube, das spiegelt es ein bisschen besser wieder und vielleicht auch erschöpft, Ich glaube, das ist auch eine Seite, die dazugehört. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir nicht alle sauer sind. Warum wir aber nicht demonstrieren, und ich habe das Gefühl, dass du das auch gerade so dargestellt hast, ist, um rechte Inhalte zu unterstützen oder weil wir gegen Innovation sind oder weil wir gegen Klimaziele sind oder weil wir gegen Fortschritt sind, gegen das Einsparen, was sich die Bundesregierung vorgenommen hat. Also dafür demonstrieren wir nicht. Ne?
Okay.
Wir demonstrieren, und ich weiß, dass das Thema super komplex ist und man kann da mega weit ausholen, deswegen möchte ich die allerwichtigste Aussage sozusagen jetzt schon rot untermalen. Wir demonstrieren für einen fairen Wettbewerb.
Okay, Botschaft angekommen, und ich habe auch das Gefühl, dass da momentan sehr, sehr viel in einen Topf geschmissen wird, und da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen differenzieren, worum geht's denn eigentlich? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht auf der einen Seite den Landwirten darum, dass sich ihre Arbeitsbedingungen verbessern. Also, dass es wirklich um Fachproblematiken geht oder so um Fachthemen. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, da sind andere dabei, die wollen einfach nur Krawall, die wollen die Ampel weghaben und die wollen Randale machen. Ist das auch so ein bisschen dein Eindruck?
Ah, das finde ich ja interessant. Also wiederhol nochmal, wenn du jetzt so drei Punkte aufzählen müsstest, warum du denkst, dass wir demonstrieren, welche wären das?
Gut, interessanter Perspektivwechsel. Also ich versuche mal herauszufinden, was ich da so gelernt habe. Also es geht natürlich um die Rücknahme der Agrardieselsubvention. So, daran hat sich ja alles so ein bisschen entzündet. Die Bundesregierung hat gesagt, okay, wir streichen euch die Agrardieselsubventionierung und wir streichen das mit der Kfz-Steuerbefreiung. So, und dann ist das Fass übergelaufen und dann habe ich so mitgekriegt, es geht auch noch um was anderes.
Ich hatte mir vorgenommen, genau von diesem Bild nicht zu sprechen, weil man das schon tausendmal gehört hat. Und ich glaube, jeder fragt sich, was für ein Fass und was ist da alles schon drin. Deswegen spreche ich immer von Leidensdruck. Also ich glaube, es ist ein Leidensdruck erreicht, der jetzt so doll ist, dass man eben aktiv wird.
Okay. Gut, also dann reden wir von Leidensdruck, aber da hat sich ja offenbar ein bisschen was angestaut. Und ich glaube, da geht es so ein bisschen darum, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine verkehrte Agrarpolitik gemacht wurde, dass da auch irgendwie vielleicht die Globalisierung eine Rolle spielt. Man fühlt sich nicht mehr wirklich gewertschätzt in der Gesellschaft, man fühlt sich von der Politik vernachlässigt, und das spielt alles da noch so ein bisschen rein. Dafür habe ich Verständnis, dass man deswegen sauer ist und protestiert. Wofür ich kein Verständnis habe, ist, dass man so wütend ist und jetzt die Ampel und die aktuellen Politiker dafür verantwortlich macht und persönlich gegen einige vorgeht, weil da sind oft Fehler gemacht worden, ist mein Eindruck, die liegen Jahrzehnte zurück, und ausgerechnet die jetzt dafür verantwortlich zu machen, halte ich für verkehrt, oder?
Ganz genau. Also, falls ich das bis jetzt noch nicht gesagt habe, auf jeden Fall ist die Aktion, die zum Beispiel die Fair-Aktion gegen Habeck oder auch gegen unsere Landwirtschaftsministerin in Niedersachsen, das sind Aktionen, die gar nicht gehen. Da wurden Grenzen überschritten. Dafür weiß ich nicht, ob ich das kann, aber möchte ich auf jeden Fall mich entschuldigen. Das ist keine feine Art und das gehört sich nicht. Ich denke aber, das sind Minderheiten, die zu solchen Taten greifen, um auf Themen aufmerksam zu machen. Jetzt bei der Demonstration, die aktuell läuft bei unserer Aktionswoche, waren über 100.000 Traktoren mit dabei, und die kann man nicht alle über einen Kamm scheren.
Das ist mir wichtig, weil in meiner Bubble, wenn ich so bei mir durch meine Timeline scroll, Facebook, Instagram und Twitter, da habe ich manchmal so den Eindruck, ich sehe nur diese schlimmen Bilder. Und deswegen bin ich jetzt hier und frage dich, also wenn du mir sagst, du kennst deine Leute und du kennst deine Landwirtinnen und Landwirte und du mir sagst, also ich erlebe das anders, dann ehrlich gesagt beruhigt mich das ein bisschen, weil ich hatte wirklich ein bisschen Schiss vor den Bauern, weil ich dachte, was ist denn mit denen los?
Ich frage mich, welchen Seiten du folgst, dass du diesen Eindruck von der Demonstration hast, sehr schlimm. Also demonstrieren kann man ja auf vielen Wegen. Einmal gab es die Blockaden, die Treckerkolonnen und Mahnfeuer. Und ein anderer moderner Weg ist natürlich auch, das alles auf Social Media zu begleiten. Und ganz, ganz viele Landwirte haben das gemacht, haben einen mit in die Treckerkabine genommen. Und da hat man ganz doll gesehen, dass es ein ganz friedliches Miteinander ist. Ich habe ja das zu Anfangs schon erzählt, bei uns auf dem Hof war eine Sammelstation. Da haben sich 40 Landwirte getroffen. Und da kann man sich sicher sein, dass alles mit der Polizei abgestimmt wurde. Also da wurde wirklich abgestimmt, auf welchen Straßen darf man nebeneinander fahren, weil es zweispurig ist, auf welcher Straße muss ich hintereinander fahren, über welche Ampel darf ich noch mit rüberfahren, wo muss ich stehen bleiben, wo sind die Rettungsgassen und so weiter und so weiter. Also wir waren angemeldet. Das ist ein Weg in der Demokratie, den wir gewählt haben, den ich als faire Aktion finde.
Okay. Ich will jetzt auch dich gar nicht anklagen für die Verfehlungen einzelner.
Schon passiert.
Entschuldigung.
Dankeschön.
Aber jetzt sitzt du nun mal hier und ich habe Fragen. Also kannst du es ein bisschen verstehen? Weil das ist das, was in meiner Bubble so ein bisschen diskutiert wird. Da sagen die, ja, als vor einem halben Jahr die Klimaaktivisten auf der Straße waren und Autos blockiert haben, da hieß es Terroristen und Spinner und sofort inhaftieren. Einige wurden ja auch in Präventivhaft genommen, anderen wurden der Kleber weggenommen. Und jetzt ein halbes Jahr später, wenn die Landwirte unterwegs sind mit den Traktoren und Autobahnsperren, dann heißt es auf einmal, ja, das sind unsere Helden. Und da sagen bei uns natürlich einige, da wird mit zweierlei Maß gemessen. Kannst du das verstehen?
Zeig mir einen, der sagt, wir Landwirte sind Helden. Du bist ja das beste Beispiel, dass wir das eben auch nicht hören. Aber ich glaube, um diese Demonstration besser zu verstehen, ist es einfach nochmal wichtig, wenn ich mal ein paar mehr Gründe aufzähle, warum wir demonstrieren. Also ich habe ja schon ganz zu Anfangs gesagt, dass wir für fairen Wettbewerb demonstrieren, dass ich persönlich für Lebensmittel aus Deutschland demonstriere, dass es mir wichtig ist, dass junge Landwirte und Landwirtinnen sich auch noch in diesem und im nächsten Jahr für den Job als Landwirt entscheiden und dass die Betriebe auch mit den ausländischen Produkten mithalten können.
Ja, also wenn ich der Agrar heute entnehme, dass die Gewinne in den letzten 2 Jahren fast um 40% gestiegen sind im Durchschnitt, dann frage ich mich ja trotzdem, wie schlecht geht's euch? Also ich will das mal auf euren Betrieb runterbrechen, also weil man ja immer wieder hört, ja, das kann man nicht verallgemeinern mit den Zahlen. Wie ist das? Habt ihr gut verdient in den letzten 2 Jahren und die Jahre davor war es nicht so gut? Wie ist es denn wirtschaftlich, jetzt mal ganz ehrlich?
Also das, was die Agrar heute schreibt, es gab in den letzten 2 Jahren Gewinn. Jetzt müssen wir aber schauen, warum gab es diese Gewinne? Diese Gewinne gab es, weil es Krieg gab in der Ukraine und auch in Russland. Und das war also eine Krisensituation, weshalb es zu einer Verknappung kam am Weltmarkt. Oder man hat vermutet, dass es zu einer Verknappung kommt. Und deswegen hat es unsere Preise hier in die Höhe geschossen. Aber man muss auch ehrlich dazu sagen, wir hatten auch viele Dürrejahre und irgendwo gleicht sich das auch wieder aus. Ich denke, eine Zahl, die interessanter ist, auf die man schauen sollte, anstatt auf unseren Gewinn von den letzten 2 Jahren, ist auf die Betriebe, die jeden Tag und auch in dem Moment, wo wir jetzt gerade sprechen, aufgeben. Ne? Also es geben jeden Tag 10 Betriebe auf. Und ich finde, das ist eigentlich die Zahl, die man anschauen müsste, weil die geben ja nicht auf, weil es denen zu gut geht, sondern die geben auf, weil sie es eben nicht mehr schaffen. Deswegen finde ich immer dieses, jetzt hattet ihr doch 2 Mega-Jahre und es gab ja ach so tollen Gewinn. Aber immer noch genügend, die scheitern.
Ja. Ja, woran ich mich störe, ist, dass so der Protest gegen mich geht. Also wenn ich auf die Autobahn will, komme ich an dem Trecker nicht vorbei. So, und ich denke dann immer,
wir demonstrieren alle gegen Kuhlage.
Ja, naja, also ich leide ja auch darunter und der Rest der Bevölkerung ja auch so ein bisschen. Und ich frage mich dann immer, warum fahrt ihr denn nicht zum Beispiel zu den Einzelhandelsketten, ja, zu denen, die die Preise drücken, die durch Preisabsprachen, behaupte ich jetzt einfach mal, dafür sorgen, dass ihr unter dem Erzeugerpreis produzieren müsst oder dass die Sachen unter dem Erzeugerpreis verkauft werden. Das ist doch eigentlich der Scheiß, sag ich jetzt mal. Warum fahrt ihr nicht zu Aldi, zu Lidl und zu Edeka und kippt da euren Mist ab, weil die haben es doch auch verbockt, oder? Und nicht ich.
Finde ich gut. Erst sagst du, hey, warum demonstriert ihr? Und jetzt sagst du, fahr doch nochmal zu Lidl und Aldi und so ein Quatsch. Kulak, ich kann dich beruhigen. Auch das haben wir in den letzten 2 Jahren gemacht. Zwar nicht in dieser Größe wie jetzt, aber auch da hatten wir schon kleinere Blockaden und tatsächlich auch mit einem kleinen Gewinn, weil zumindest in meiner Region saß man mal mit einem Lebensmitteleinzelhandel zusammen an einem Tisch und da ist man im Gespräch. Also auch da gab es schon Blockaden. Genau. Und ich finde, kannst du mal ehrlich sein, wie doll ist dir diese Blockade in deinem persönlichen Leben begegnet?
Ganz ehrlich, Maya? Gar nicht. Also,
aha.
Ja, ich lese es nur und ich sehe es nur und da merkst du ja auch, wie so Empörungskultur funktioniert. Ich lese es in meiner Timeline, ich lese es bei Facebook und dann macht mich das natürlich auch ein bisschen wütend. Aber deswegen sitzen wir hier, weil ich will ja nicht nur wütend sein, sondern ich will verstehen, was da passiert.
Verständnisvoll.
Ganz genau, ich will verstehen, was passiert. Und wenn da so viele Leute sich an diesem Protest beteiligen, dann können das ja nicht alles nur undankbare Leute sein, die auf Subventionen leben wollen.
Ich finde es schön, dass du so verständnisvoll sein willst. Dann können wir ja nochmal darauf schauen, dass es uns nämlich nicht um die Subvention geht und um eine Abhängigkeit oder um irgendeine Rückerstattung, sondern uns geht es um eine Wettbewerbsfähigkeit. Kennst du schon irgendwelche Missstände, die wir Landwirte innerhalb der EU haben? Kannst du da irgendein Beispiel nennen, wenn ich immer sage, es ist kein fairer Wettbewerb?
Ganz schön clever. Eigentlich sollst du dich hier rechtfertigen und jetzt muss ich hier die ganze Arbeit machen und muss euch erklären, wie ihr wettbewerbsfähiger werdet.
Nein, ich messe immer an dir, was die Leute da draußen vielleicht auch nicht wissen und dementsprechend weiß ich dann, ob ich das überhaupt erzählen muss. So, weißt du?
Also man muss vielleicht mal eine Sache vorweg schicken. Also es wird viel über Subventionen geredet oder über Steuervergünstigungen. Und Tatsache ist, wenn ich der Agrar heute glauben darf, dass so um die 40-50% eure Einkünfte aus Subventionen bestehen. Und das, muss ich sagen, finde ich ganz schön happig. Da stimmt doch irgendwas nicht mit dem System, oder? Ihr wollt die doch gar nicht, die Subvention, oder nehmt ihr das gerne und liegt uns auf der Tasche?
Hä, verstehe ich gerade nicht. Hast du meine Frage jetzt einfach liegen lassen?
Ganz genau.
Ja.
Nein, also ich will es nur ganz kurz sagen.
Okay, jetzt schon,
ich will nur ganz kurz mal klarstellen. Ja. Also viele wissen das nicht. Also es gibt jede Menge Subventionen für eine Landwirtschaft und wenn ich frage, da stimmt doch was nicht, dann ist die Antwort da ja schon drin. Da stimmt gewaltig was nicht. Also offenbar hat man die Landwirtschaft die letzten Jahrzehnte immer weiter subventioniert, damit sie wettbewerbsfähig bleibt und hat genau das Gegenteil erreicht. Oder?
Ah, deswegen machst du diese Riesenschleife. Also erstmal muss ich das bestätigen, ja, fast die Hälfte unseres Einkommens sind Subventionen. Und ob wir Landwirte das gut finden? Nein, weil das schafft ja eine Abhängigkeit, wie man jetzt gerade sieht, wenn man uns davon was abknapst, dann knapst man uns wirklich was von unserem Einkommen ab, womit wir ja auch planen, womit wir unternehmerische Entscheidungen treffen und auch ja immer ins nächste Jahr schauen. Also vielleicht haben wir davon auch schon was ausgegeben, weil wir denken, ja, du meldest dich, du willst was sagen.
Ja, ist es denn wirklich so viel, weil alle mal sagen, die 2.900 Euro Dieselsubvention, die werden euch schon nicht umbringen. Also ist es tatsächlich so wenig oder ist es bei euch mehr? Kannst du es von deinem Hof sagen? Irgendwie so, wie viel kriegt ihr für Diesel?
Genau, also wir kriegen wie jeder andere Betrieb diese 22 Cent zurückerstattet pro Liter. Und man kann sagen, dass man auf einem Feld, also auf einem Hektar, ungefähr 100 Liter im Schnitt verbraucht als Betrieb. Ne? Und jetzt kannst du dir ausrechnen, 100 mal diese 22 Cent, die man dann für einen Hektar kriegt, können wir ja mal auf unserem Betrieb, hier wir beide, Kuhlager und Maya, 63 Hektar,
ja,
sind das ungefähr 1200. Weshalb ich diese Darstellung von den, ja, was macht das jetzt für deinen Betrieb und euren Betrieb, nicht mag, ist, weil man es ja überhaupt nicht vergleichen kann. Also was sagt ihr das jetzt? Ist das jetzt viel? Ist das jetzt wenig? Denn wir müssen ja auf die anderen Länder schauen. Und deswegen darf ich jetzt endlich was zur Wettbewerbsfähigkeit sagen. Denn es ist einfach so, dass wir in Deutschland kriegen wir diese 22 Cent zurück. Dagegen ist es bei den Franzosen so, dass die nur ein Drittel davon zahlen müssen und Dänemark müssen nur ein Viertel zahlen. So, und das ist nur ein Beispiel von einer Ungerechtigkeit, weil die an dieser Stelle geringere Kosten haben als wir in der Produktion. Schauen wir mal auf den Mindestlohn. Ich glaube, das ist, womit die meisten Leute was anfangen können. Wir in Deutschland zahlen jetzt in diesem Jahr ungefähr 12,40 Euro, Frankreich 11 Euro, macht jetzt noch nicht so den heftigen Unterschied. Spanien aber dagegen, wo ganz, ganz viele Früchte herkommen, zum Beispiel die Erdbeeren, die du immer kaufst, Spaß. Da ist der Mindestlohn 6,55 Euro und in Polen 4,90 Euro. So, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz toller Beweis dafür, dass man dann natürlich unterschiedliche Preise im Supermarkt hat. So, dass ein deutscher Landwirt natürlich die Erdbeeren nicht unter 4,50 Euro anbieten kann, aber da trotzdem Erdbeeren für 2,50 Euro aus Spanien liegen. Wenn ich da jetzt als Verbraucher reinstapse und eben mal husch husch schnell mir Erdbeeren kaufen möchte, da gucke ich jetzt nicht noch lange, woher kommt das denn, sondern vielleicht gehe ich auch davon aus, wenn es Erdbeersaison ist, dass es auf jeden Fall aus Deutschland kommt und zack, greift man vielleicht immer zu den günstigeren. Und das ist das Problem, weshalb wir Landwirte so Schwierigkeiten damit haben, im Markt zu bestehen, weil wir eben global konkurrieren.
Okay.
Und ne? Und ja. Deswegen kommt da irgendwie diese Agrar, diese Rückvergütung spielt irgendwie auch in diese Produktionskosten mit rein, weil das wieder ein Punkt ist, warum unsere Produkte teurer sind als die Produkte aus dem Ausland.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ich verstehe das total. Das ist für mich absolut nachvollziehbar. Ja, das verstehe ich. Wenn woanders günstiger produziert werden kann und wir haben einen gemeinsamen Markt, dann ist klar, wenn man die Kartoffeln aus Polen günstiger kriegen kann, werden die Discounter sie dort einkaufen und mit den Preisen kann man hier nicht mithalten. Das heißt, man müsste irgendwie eine europäische Lösung, wie es immer so schön heißt im Politikerjargon, anstreben. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass ihr manchmal oder die Landwirte manchmal vergessen, auch ein bisschen sich selber an die eigene Nase zu fassen. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch euer großer Verband, der Bauernverband, da in den letzten 10, 20, 30 Jahren auch nicht wirklich mit den schlauesten Entscheidungen um die Ecke gekommen ist und die Ergebnisse, die müsst ihr jetzt ausbaden. Warum sagt eigentlich niemand bei euren Landwirten, Mensch, unsere eigenen Bosse haben auch ein bisschen Scheiße gebaut?
Warum denkst du, dass wir gegen unseren eigenen Bauernverband uns auflehnen sollten? Das sind ja gerade die, die uns in der Demonstration unterstützen, uns da organisieren.
Das verstehe ich.
Also warum wäre das sinnvoll?
Naja, also ich finde, manchmal muss man auch ein bisschen selbstkritisch sein. Und wenn man in den letzten 30, 40 Jahren auf alle Veränderungen immer nur damit reagiert hat, zu sagen, hey Leute, ihr müsst noch größer werden, ihr müsst noch mehr Kühe im Stall haben, noch mehr Milch produzieren, noch mehr Weizen produzieren. Und dann fallen die Preise weiter. Und dann sagt man, was machen wir denn jetzt? Ja, noch mehr Kühe, noch mehr Weizen. Dann denke ich mir, okay, da hätte man vielleicht auch als Bauernverband sagen müssen, vielleicht muss es auch eine andere Entwicklung geben. Vielleicht muss man doch nicht immer nur in größer und größer denken. Und sich jetzt hinzustellen und der Politik allein die Schuld zu geben, das finde ich da auch nicht okay, oder? So ein bisschen Selbstkritik schadet doch nicht.
Selbstkritik schadet auf jeden Fall nicht, aber ich glaube immer an der richtigen Stelle. Und ja, aber das ist ja die Komplexität der Dinge. Also es ist jetzt ja nicht so, dass alle Betriebe, die groß geworden sind, die Bösen sind und alle, die klein sind, die Guten. Und dass es den Größeren jetzt schlechter geht als den Kleinen. Es kommt immer darauf an, wie man sich spezialisiert hat und welches Management man auf dem Hof hat. Also an dieser Stelle würde ich gerne ungern Selbstkritik äußern. Ich weiß aber, wo du auch möchtest, dass wir nochmal drauf schauen, nämlich auf die Klimaziele. Weil ich kenne dich.
Und ja.
Du willst jetzt bestimmt sagen, hey, aber ihr könnt doch jetzt nicht euch gegen irgendwelche Klimaziele wehren.
Ja, das finde ich auch.
Wo ich von Anfang an gesagt habe, dass wir aus dem Grund nicht demonstrieren. Ne? Wir demonstrieren nicht, weil wir uns gegen irgendwelche Klimaziele wehren.
Ja, da will ich ganz kurz einhaken. Das finde ich nämlich auch so ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Weil wir alle, die Krankenschwester, der Vertreter, der Handwerker, der Radiomoderator, wir müssen alle mehr für Diesel zahlen und wir tragen alle unseren Beitrag für mehr Klimaschutz, das wollen wir auch alle. Und jetzt kommen die Bauern und sagen, ja, nee, wir nicht so gerne. Weißt du, da bin ich, denke ich auch, Mensch, komm.
Soll ich dir sagen, warum ihr den ganz normalen Dieselpreis zahlt und wir nicht? Weil man das damals gemacht hat und heute auch immer noch, weil wir ja mit unserem Traktor auf den Feldern arbeiten. Wir holen damit die Ernte rein, wir machen damit Bodenarbeit, wir machen damit Unkrautbekämpfung. Wir sind auf unseren Feldern und deswegen kriegen wir diese Steuerrückerstattung, weil wir nicht die öffentlichen Straßen nutzen, zumindest nur zu 10% unserer Arbeitszeit. Und diese Steuergelder, die wir da zurückkriegen, sind eigentlich dafür gemacht, dass man Straßennetzausbau ausbaut oder Brücken ausbaut, auf die wir ja nicht stattfinden. Deswegen kriegen wir dieses Geld zurück, nicht weil wir da irgendwie unfair euch gegenüber sein wollen.
Nee, das verstehe ich auch. Also ich glaube, da geht es jetzt um die Kfz-Steuer. Aber beim Diesel ist ja so, irgendwie, ob der auf dem Feld in die Luft...
Nee, beides.
Ach so, Okay, aber der wird ja auch so oft in die Luft gepustet. Also leiden müssen wir unter den Abgasen ja wie alle und das Klima ja sowieso. Also deswegen hätte ich gedacht, wenn euch das jetzt nicht umbringt, dann verzichtet da drauf, weil alle anderen machen es ja auch irgendwie so ein bisschen, ne? Weißt du, wie ich meine?
Was machst du denn?
Nee, ich zahle ja, zum Beispiel, ja. Ich zahle zum Beispiel mehr an der Tankstelle für Diesel. Ich werde, muss mehr wahrscheinlich CO2-Abgabe demnächst bezahlen. Und aber ist auch eine gute Frage. Ja, was mache ich eigentlich? Aber für uns wird ja auch alles teurer.
Genau. Also ja, genau. Ich will jetzt gar nicht so den Finger pointen und nur auf dich zeigen. Natürlich haben auch wir in der Landwirtschaft Klimaziele und zwar die Treibhausgase zu reduzieren. Und da hat ja Deutschland Ziele festgesetzt, die etappenweise erreicht werden sollen. Und dieses Klimaziel haben wir in der Bilanz aus dem letzten Jahr wieder erreicht. Also man kann jetzt nicht sagen, hey, ihr pöbelt die ganze Zeit und verändert gar nichts, sondern wir haben unsere Treibhausgasemissionen aus unterschiedlichen Gründen senken können und damit das unser Ziel für unseren Sektor erreicht.
Okay.
Alle hängen sich ja daran immer so auf, weil wir jetzt weiterhin unser Agrardiesel bekommen, zumindest in den nächsten 3 Jahren, wird das ja so ein bisschen runtergestuft, dass wir solche Umweltschweine deshalb sind oder Landwirte sind, die keinen Wert auf Klimaziele legen. Aber man kann ja auf ganz unterschiedliche Weise Klimaziele einhalten. Und ich wette, damit können jetzt die wenigsten, wenn ich es nicht ein bisschen erkläre, was anfangen. Aber natürlich können wir Technologien einsetzen, GPS-gesteuerte Traktoren, weshalb wir viel genauer Feldarbeiten machen können, Monitoring, weshalb wir viel besser sehen können, wie es unseren Pflanzen geht, wie unser Bodenzustand ist. Wir haben eine viel größere Fruchtfolge, wir haben eine viel längere Bodenbedeckung und. Ihr merkt, das ist super fachspezifisch, auf welchen Ebenen wir arbeiten, weshalb wir Treibhausgase limitieren. Genau.
Okay. Ja, also ich verstehe das schon. Dennoch ist mir noch nicht so ganz klar, wofür ihr demonstriert. Also, was sagen denn die Leute in deiner Branche so? Ich weiß, du machst ja viel konventionelle Landwirtschaft. Ich hätte jetzt erwartet, dass vielleicht Leute aus der Bio-Branche da vielleicht eher sagen, naja, come on, irgendwie so, wir wollen schon ein bisschen mehr für die Umwelt machen. Sehen die Proteste kritisch. Wie erlebst du das?
Ja, cool, ich freue mich, dass du das ansprichst, dass wir auch die Ökos jetzt hier einmal genauer anschauen, weil die sind da natürlich auch besonders von betroffen. Wir haben hier den Johannes aus dem Harz, eine weitere Stimme, die ich jetzt hier gerne einmal einblenden würde.
Moin, hier ist Johannes. Ich bin Biolandwirt aus dem Harz und klar haben auch wir irgendwie eine Meinung zu den ganzen Protesten. Ja, gerade als Bio, wir verbrauchen, ich würde mal sagen, gut 20-25% mehr Sprit. Aufgrund dessen wir eben unsere Unkrautbekämpfung mechanisch machen. Und das geht eben nur durch viele Überfahrten mit dem Trecker übers Feld. Und da wird eben auch deutlich mehr Sprit verbraucht. Deshalb, ich finde das gut. Auch hier eben unsere Azubis, die sind losgefahren und haben eben friedlich demonstriert. Und das haben wir auch nochmal deutlich gesagt, dass das alles friedlich vonstatten geht. Dass da kein Gepöbel, kein Geschrei, keine, wie soll ich sagen, Politisierung irgendwie stattfinden soll, sondern wir haben eben diese zwei Themen und die möchten wir eben ansprechen. Ja, es wird nicht leichter. Wir müssen wettbewerbsfähig sein. Deshalb, ich bin definitiv pro Demonstration.
Aha, da war wieder dieses Schlüsselwort, wettbewerbsfähig bleiben oder sein. Jetzt lass uns doch mal gucken, Maya, wie kann das denn passieren? Wie kann das gelingen? Also wie kriegen wir es hin oder wie kriegt ihr es hin, dass die Preise so sind, dass ihr wieder davon leben könnt und dass ihr nicht mit euren Treckern auf die Straße müsst?
Das haben wir Landwirte ja leider wenig in der Hand, sonst würden wir es ja ändern. Also wir sind Teil vom Weltmarkt und da spielen ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Und da das richtige Rädchen zu finden, das wäre jetzt die schönste und einfachste Lösung. Kulage, ich hätte darauf gerne eine Antwort, aber wie du hoffentlich mittlerweile verstanden hast, ist das Thema Landwirtschaft sehr, sehr komplex und somit auch die Preissituation, dadurch, Absolut. Dass wir am Weltmarkt teilnehmen.
Absolut, ich verstehe das.
Das ist nämlich auch der Unterschied zu so einem Handwerker, der jetzt einfach, wenn er höhere Produktionskosten in Deutschland hat, seine Dienstleistungsstunden auch teurer anbieten muss.
Ja.
Und dann hat man als Verbraucher die Chance, okay, möchte ich das jetzt wahrnehmen oder nicht?
Ja.
Aber bei uns kann man dann einfach die günstigere Erdbeere nehmen.
Ich
Was würdest du denn machen, Kuhlage, wenn es auf einmal kein heimisches Bier mehr gibt, keine heimische Kartoffel und kein heimisches Schnitzel mehr?
Dann würde ich mir einen Traktor kaufen.
Heimisches Schnitzel.
Und mich auf eine Autobahn stellen. Nein, also ich will hier nicht einen falschen Eindruck erwecken. Also ich bin grundsätzlich bei dir und ich hoffe, das ist in den letzten Folgen unseres Podcasts auch deutlich geworden. Ich bin ein großer Fan der deutschen Landwirtschaft und ich bin ein großer Fan der regionalen Erzeugung von Nahrungsmitteln. Und ich finde es auch völlig okay, dass ihr Landwirte protestiert, wenn ihr das Gefühl habt, euch geht's schlecht, euch wird Unrecht getan und es muss sich was verändern.
Wir haben ja nicht nur das Gefühl, sondern man sieht es ja an Zahlen. Also man sieht ja, dass Betriebe aufgeben über 3.600 im Jahr und deswegen ist es nicht nur ein Gefühl, sondern Realität. Ja, und mir ist gerade noch mal zum Thema Einsicht und du willst ja so gerne, dass wir auch so ein bisschen aufeinander zugehen. Dann stellt sich ja bestimmt die Frage, hey, was habt ihr denn für Alternativen zum Agrardiesel? Ne? Also weil aufs Feld müssen wir fahren, wir müssen irgendwie ernten, wir müssen irgendwie Bodenbearbeitung machen. Aber gibt es vielleicht Alternativen?
Elektrotrecker!
Aha, aha. Guck mal, und da würde ich dir gerne sagen.
Du warst doch auf dieser großen Landwirtschaftsmesse. Ist da noch nie jemand auf die Idee gekommen, einen Elektrotraktor zu bauen?
Kuhlage, du bist jetzt wirklich der allererste, der auf die Idee kommt. Und du solltest jetzt sofort anfangen, weil du könntest große und viele Abnehmer haben, weil wir aus der Agrarbranche natürlich tierisch gerne auf E-Mobilität umsteigen
den
wollen.
Den ersten Trecker, den ich entwickle und baue, den verkaufe ich zu einem Sonderpreis an dich, Maya, versprochen.
Oh, das wäre natürlich mega. Nein, Spaß beiseite, Kuhlage. Also es gibt schon kleinere E-Traktoren, die sind aber wirklich nur für Kleinstarbeiten gerade zu gebrauchen, also vielleicht im Weinberg oder für kleinere Hofarbeiten, aber noch nicht für den großen Einsatz, für die großen Aufgaben, die wir auf den Feldern tun, weil sie einfach noch gar nicht das Gewicht ziehen können, was wir zum Beispiel auf den Feldern ziehen mit unseren großen Traktoren. Aber es gibt natürlich noch Alternativen, auf die man schauen könnte, was aber auch noch Zukunftsmusik ist. Deswegen brauchen wir auch noch Zeit und deswegen ist es ja auch so, dass wir demonstrieren, weil wir ja nicht einfach auf irgendwas umspringen können, was irgendwie nachhaltiger ist. Und zwar zum Beispiel könnten wir mit Methan, wenn man so will, Trecker antreiben lassen, die aus der Biogasanlage kommen.
Also Kuhfürze, ne?
Nee, ehrlich gesagt aus Abfällen und natürlich ja auch aus Mist. Ja, stimmt. Ein bisschen hast du auch recht. Aber dafür gibt es einfach noch gar nicht die Infrastruktur und der Umbau wird auch oft nicht genehmigt dafür. Und dann könnte man tatsächlich auch noch mit pflanzlichen Ölen Traktoren betreiben. Aber da ist dann wieder die Diskussion Tank oder Teller.
Ach so, du meinst, weil pflanzliches Öl ist ja eigentlich ein Nahrungsmittel, ne?
Genau, also wollen wir es nicht lieber essen, anstatt damit irgendwelche Traktoren anzutreiben? Also generell ist das ja die Frage, ne? Eigentlich ist die Hauptaufgabe eines Landwirts oder einer Landwirtin, Lebensmittel zu produzieren. Und wenn wir dann aber Ölsaaten anbauen, um damit unsere eigenen Trecker anzutreiben, merkst du selber, ne?
Ja.
Ja, aber es wäre natürlich eine Alternative.
Ja, wer weiß, was sich da noch so entwickelt. Vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwann wasserstoffbetriebene Traktoren oder Elektrotraktoren, wir wissen es nicht.
Aber gut, dass du Wasserstoff ansprichst, denn ist dir eigentlich bewusst, dass es einen Milliarden-Subventionstopf gibt, der an verschiedene Bereiche verteilt wird und nicht nur, wie immer alle denken, hey, Landwirte und Subventionen, das ist irgendwie a match, sondern Subventionen wird an ganz, ganz viele Bereiche verteilt. Ist dir das klar?
Ja, also ich glaube, es ist, ich habe mir das mal hier ausgedruckt. Also du meinst jetzt die Subventionen, das sind ja, glaube ich, 57% EU-Flächenprämie, dann Zahlung aus Agrarumweltmaßnahmen, Agrardieselvergütung, Zins- und Investitionszuschüsse und sonstige Zahlen und sowas.
Stopp. Du zählst gerade Agrarsubventionen auf. Das wissen wir ja alle, dass es diese gibt. Ich wollte jetzt generell mal auf den deutschen Topf von Subventionen gucken, da liegen 67 Milliarden drin. Erstmal kannst du einmal kurz raten, wie viel wir davon in der Landwirtschaft bekommen.
Von 67 Milliarden? Keine Ahnung, die Hälfte?
Und deswegen sind auch, glaube ich, immer alle so empört, weil alle immer denken, wir greifen da an einem riesen Pott und kriegen da irgendwie erstmals die Hälfte für uns. Also es ist.
Stimmt nicht?
Nee, es sind, ich glaube, allerhöchstens 4 Milliarden. Ich glaube, zwischen 2 und 4 Milliarden in diesem Bereich. Also ja, nimmt mich da jetzt nicht, nagelt mich da jetzt nicht fest, aber damit man mal so ein Gefühl bekommt. Und wenn wir jetzt mal überlegen, hey, warum gibt es denn diese Subvention? Ja, weil wir Klimaziele haben und Deutschland damit uns in eine gewisse Richtung schubsen möchte. Und wenn man jetzt mal drauf schaut, an wen werden sonst noch Gelder abgegeben? An Gebäudebau, also an effiziente Gebäude, Gebäudebau, an Projekt Wasserstoff, deswegen komme ich jetzt gerade darauf, weil man daran natürlich irgendwie rumprobiert, dann an Tank- und Ladestationen für E-Autos, an sozialen Wohnungsbau, an erneuerbare Energie und. Also, ja, Wahnsinn.
Es kriegen
nicht nur wir Landwirte.
Ja, sehr viele Unterstützung vom Staat. Das ist das eine. Und es werden natürlich auch Chipfabriken subventioniert und alles. Da kann man über streiten und diskutieren, sicherlich den ganzen Tag lang. Ich würde gerne ein Stichwort aufgreifen, was du gerade in deinen letzten...
Darf ich nochmal ganz kurz?
Ja.
Darf ich nochmal ganz kurz? Ich habe jetzt die genaue Zahl. Wir in der Landwirtschaft bekommen 2,4 Milliarden von diesen 67 Milliarden.
Okay. Gut, aber es kommt natürlich auch ein bisschen noch was über die EU und so, ne? Nicht nur vom deutschen Staat. Also ich lass uns nicht so groß über Zahlen reden, weil es werden natürlich auch andere Branchen subventioniert und da streiten sich auch die Geister. Also muss man jetzt unbedingt eine Chipfabrik in Schleswig-Holstein, eine Batteriefabrik in Schleswig-Holstein oder eine Chipfabrik in Sachsen subventionieren, wenn da große Konzerne hinterstehen. Ich weiß, da geht es um Arbeitsplätze und sehr viel mehr große Politik. Aber ich würde gerne ein Stichwort nochmal aufgreifen, was du vorhin gesagt hast. Es ging um Klimaschutz. Und das bringt uns jetzt wieder an den Anfang der Podcast-Folge zurück, weil jetzt im Zusammenhang mit den Bauernprotesten und den Blockaden gerade von meinem Bekannten immer wieder moniert wird, ja, als die Klimaaktivisten das gemacht haben, da waren es Terroristen und da haben alle gegen die gemeckert. Keiner hatte Verständnis für die und für deren Protest. Und jetzt hat man das Gefühl, das Land liegt euch Landwirten zu Füßen. Ist das nicht ein bisschen unfair? Also wie siehst du das? Also hast du auch das Gefühl, der eine Protest ist okay und der andere nicht?
Wieso wusste ich, dass du noch den Vergleich mit den Klimaklebern machst? Aber ja, liegt nah, weil wenn man mal den Vergleich zieht, wir machen beide Blockaden. Der Unterschied ist der, dass die sich festgeklebt haben und wir rollen. Also wenn es bei uns eine Notsituation gibt, dann rollen wir einfach beiseite und dann ist das Problem gelöst. Das ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Und ein weiterer Unterschied ist, wir sind angemeldet. Wir haben allen vorher Bescheid gesagt, wenn ich auf unseren Betrieb zu Hause schaue. Wir haben all unseren Mietern auf dem Hof Bescheid gegeben, eine persönliche SMS geschrieben. Wir haben mit der Polizei alles abgesprochen. Wir haben auch jemanden aus der Pflegekraft bei uns auf dem Hof wohnen, die auch 0,0 Probleme hatte, an irgendeiner Kolonne vorbeizukommen. Also es ist einfach eine Blockade, die schnell wieder auflösbar war. Und deswegen, glaube ich, ist es nicht ganz so vergleichbar am Ende. Aber ja, was sagst du?
Naja, Protest...
Du siehst Ähnlichkeiten?
Ja, ich verstehe den Punkt total. Aber die Klimaaktivisten haben auch keine großen Traktoren. So. Die müssen ja nehmen, was sie haben. Mir geht es nur darum, dass so die Gründe dafür oft diskreditiert werden. Also dass die Form des Protests das eine ist, aber die Motivation dahinter. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich denke dann immer, wenn es okay ist, dass die Bauern so ein ganzes Land lahmlegen wollen, weil sie berechtigte Interessen haben und wir dann sagen, okay, fair enough, das ist euer gutes Recht. Dann finde ich es auf der anderen Seite doof, wenn wir dann sagen, das sind Verrückte, das sind Spinner, das sind Klimakleber, das sind Terroristen, die gehören eingesperrt, nur weil die eben nicht mit dem Traktor da stehen, sondern weil die sich da festkleben. Ich finde, da wird so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen.
Also
ne?
Ja, ich kann jetzt ja nur für mich sprechen und ich rede so nicht über die Klimakleber. Und ja, sie haben keine Traktoren, aber sie haben trotzdem es geschafft, den Hamburger Flughafen lahmzulegen oder das Berliner Brandenburger Tor anzusprühen. Also die haben ja trotzdem irgendwie geschafft, auf sich aufmerksam zu machen. Aber fairerweise muss man sagen, auch das sind Minderheiten. Auch nicht jeder Klimakleber hat einen Krankenwagen aufgehalten. Und nicht jeder Landwirt, der demonstriert, hat einen Habeck angegriffen. Also ne, da muss man irgendwie immer wissen, dass man von Minderheiten spricht. Und ich unterstütze, dass die sich für Klimaziele einsetzen und wir Landwirte setzen Klimaziele um. Also ein paar Gemeinsamkeiten haben wir doch.
Am Ende des Tages geht es beiden Seiten wirklich am Ende um die gleiche Sache, nämlich den Planeten zu schützen, weil wenn es dem schlecht geht, dann könnt ihr nicht mehr euren Job machen und uns versorgen. Und wir Menschen brauchen diesen Planeten, weil wir auf ihm leben wollen. Also im Grunde sind beide Anliegen eigentlich doch gar nicht mal so weit voneinander entfernt, oder?
Cool, ich glaube, über dieses Fazit von uns, da werden sich jetzt so viele freuen, dass Landwirte ja so viele Ähnlichkeiten mit Klimaklebern haben. Nein, aber ich glaube, zwischen den Zeilen stand das Richtige und ja, war gut, dass wir das einmal noch angesprochen haben, weil ich weiß und ich habe viele Kommentare dazu gelesen, dass sich viele dasselbe gefragt haben, hey, erst regt ihr euch so über Klimakleber auf und jetzt seid ihr da selber am Blockieren. Und genau, gut, dass wir darüber nochmal gesprochen haben.
Also, ich fasse mal zusammen. Ich finde es eine großartige Demonstration von einem verbrieften Recht in diesem Land, was die Landwirte da machen, nämlich demonstrieren. Ich habe verstanden, dass es euch um wirklich in existenzbedrohte Interessen geht, dass ihr euch mehr Wettbewerb wünscht und dass da die Politik aktiv werden muss. Ich hoffe, dass sich da was bewegt, dass ihr nicht mehr so lange mit euren Traktoren auf den Straßen rumfahren müsst. Und ich weiß, ich habe dich ganz schön gegrillt, Maya, aber ich bin total froh, dass ich dich habe und dass du dir diese Fragen gefallen lässt und auch meinen Ärger aushältst und dass du versuchst, mir alles zu erklären, worum es euch da geht. Weil am Ende können wir nicht ohne euch. Und wir müssen miteinander klarkommen und da gehört Verständnis unbedingt dazu. Und ich verstehe nach dieser Folge mehr als vorher. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, Kulage, für den Austausch. Und ja, du hast mich gegrillt. Aber ja, ich freue mich auch immer, dass wir ja doch irgendwie immer wieder zusammenkommen.
Ja. So, das hast du schön gesagt, Maya. Und jetzt haben wir doch ein einigermaßen versöhnliches Ende gefunden für diese sehr, sehr heiße Podcast-Folge Bauernproteste. Das nächste Mal gibt es dann wieder eine reguläre Folge und alle anderen Folgen, falls ihr sie bisher verpasst habt, gibt es in der ARD Audiothek und noch viele, viele andere Inhalte, zum Beispiel dieser großartige Podcast Dreimal Besser vom Bayerischen Rundfunk. Das ist ein Infopodcast, der fragt, wie kann es in Zukunft besser laufen? In jeder Podcast-Folge werden drei Lösungsansätze zu einem aktuellen Thema vorgestellt. Hört da unbedingt mal rein, gibt es ebenfalls in der ARD Audiothek. Und eine Sache noch, wir brauchen dringend eure Hilfe bei 63 Hektar, um noch besser zu werden. Ja, wir sind schon ziemlich gut, ich klopfe mir gerade mal auf die Schulter und bei Maya auch. Deswegen würden wir euch bitten, macht mal bei unserer kleinen Umfrage mit. Die hängt unten in den Shownotes und da gibt es so Fragen wie, warum hört ihr uns? Was könnten wir besser machen? Oder welche Themen wünscht ihr euch hier bei 63 Hektar? Und dann lassen wir das einfließen und sind beim nächsten Mal noch viel besser als bei diesem Mal. Also wird uns freuen, wenn ihr mitmacht bei dieser kleinen Umfrage. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. Maya, mach's gut.
Ja, danke. Ich wollte auch noch sagen, falls ihr noch Ergänzungen zur Demonstration habt, dann schreibt uns gerne an 63hektar@ndr.de, denn ja, ich bin jetzt nur eine Stimme und es gibt ja ganz, ganz viele weitere Stimmen da draußen und die möchte ich hier gerne auch noch teilen. Also meldet euch gerne und Kulage, ich verabschiede mich. Es war wieder sehr schön.
Geht mir genauso.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kulage
und Maya Muckwitz.